und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 200 Inside Ski Jumping, eurem Lieblings-Skisprung-Podcast. Mein Name ist wie immer Sonja und an meiner Seite ist auch wie immer die Anna.
Hallo.
Ja, wir melden uns quasi zu unserer, ja, fast schon letzten Folge vor dem Start der Wintersaison. Wir haben es nicht mehr lange hin. Ein paar Mal schlafen ist es noch und dann geht die ganze Sache los. Und wir haben uns gedacht, wir schauen uns jetzt mal den Kalender an und gucken mal, wer eventuell so die Favoriten für die neue Saison sein könnten.
Genau. Es ist dieses Mal sehr, sehr schwer. Wir wollten es dieses Mal wieder so machen wie beim letzten Mal. Das fanden wir nämlich ziemlich cool, dass wir uns gegenseitig Namen nennen und sagen, wo wir die einordnen. Und dieses Mal haben wir uns auch wirklich vorgenommen, das am Ende der Saison auch noch mal zu analysieren, wie gut oder wie schlecht wir gestanden haben mit dem Ganzen. Aber es ist dieses Mal, haben wir beide gemerkt, echt schwer, das Ganze einzuschätzen, weil der Sommer-Grand Prix, da haben wir ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, echt ein bisschen wie ein Schweizer Käse war, ein bisschen löchrig, was die Teilnahmen der einzelnen Athleten angeht. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes und es macht einfach Spaß, sowas zu machen und vorherzusagen. Versuchen vorherzusagen, wie das alles so läuft.
Ja, wir versuchen es mal. Hoffen wir mal, dass das einigermaßen klappt. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, gucken wir uns erstmal an, was uns in den nächsten Monaten erwartet. Mhm. An Wettkämpfen und Wettbewerben. Und dieses Jahr haben wir ja einen etwas anderen Saisonstart. Wir sind ja eigentlich alle gewohnt, dass es in Finnland losgeht. Das wird dieses Mal nicht so sein, sondern wir gehen als allererstes sowohl die Herren als auch die Damen nach Lillehammer. Und wie man hört, ist in Lillehammer auch momentan noch Herbst und nicht Winter. Deswegen die dort jetzt anfangen, künstlich zu beschneien. Aber das ist ja erstmal nichts Neues.
Ja, genau. So. Ja, ist auch ich finde es okay, dass es dieses Mal Lillehammer ist, sonst war es ja auch immer mal das Wisla. Wir können uns noch daran erinnern, vor zwei Saisons war es noch ein Mattenspringen in Wisla. Das war ja mal die Probe sozusagen, dass man jetzt in Lillehammer wieder anfängt. Das passt halt auch einfach irgendwie, ne? Nordisch und so weiter. Ich finde es zwar sehr, sehr schade, also wenn man da an früher denkt, dass Ruka eigentlich das ist ja immer noch das Nordic Opening, aber die Springer ringen und die Springerinnen und Springer haben ja dann schon eine Station hinter sich. Das ist halt, also wenn man Ruka ist, da fängt das Winterfeeling dann so richtig, richtig, richtig an. Ja. Und wir hoffen auch, dass es wirklich so ist, dass das Winterfeeling auch da ist und hoffen nicht, dass durch alle möglichen Umstände, Klimawandel und so weiter, auch in Ruka irgendwann das alles schwierig wird mit dem Schnee. Hoffen wir mal, dass wir da Winter Wonderland haben.
Ja, also wenn nicht da, dann nirgendwo, glaube ich.
Ja, genau.
So wie man es sieht. Aber interessanter Gedanke, weil vor allen Dingen, vielleicht können wir da kurz mal erwähnen, was man gehört hat jetzt vor ein paar Tagen. Simon Ammann hat einen Vorschlag unterbreitet. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir haben was Ähnliches auch irgendwann schon mal gesagt, dass man eventuell den Sommer mit dem Winter in eine große Saison zusammen verschmelzen lässt, um dem Sommer Grand Prix oder dann eben den Sommerspringen ein bisschen Auftrieb zu geben, aber eben um auch insgesamt das Ganze ein bisschen zu entzerren, weil natürlich der Winter sich immer weiter zusammendrückt. Vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass man in Zukunft die Frauen und die Herren, auch das kam vor ein paar Tagen jetzt, die Ankündigung, dass man ab der Saison 26/27, also in zwei Jahren schon, die Herren und Frauen gleich immer, also an den gleichen Orten springen lassen möchte, würde das natürlich auch nochmal so ein bisschen auseinanderziehen.
Ja.
Ja, und dann wäre man vielleicht auch nicht immer so zwangsweise gebunden an Jahreszeiten.
Das stimmt. Ja, es ist halt, ich habe mir dann auch die Kommentare drunter durchgelesen, es ist halt zwiegespalten und die einen sagen, ja cool, dann ist es wenigstens das ganze Jahr irgendwie. Man muss sich nicht von seiner Lieblingssportart für einige Monate verabschieden. Und ja, es sind ja einige Monate und man hat nur wenige Monate mit der Sportart. Das ist ja zum Beispiel beim Fußball anders. Da hat man ja immer nur eigentlich sehr, sehr kurze Pausen. Also die Sommerpause geht immer meistens von Mai bis August. Ist immer noch lang, aber nicht so lang wie beim Skispringen. Auf der anderen Seite sagen aber auch viele, es ist eine Wintersportart. Und ich will es auch nur im Winter sehen. Im Sommer habe ich Bock auf andere Sportarten, was ich auch wieder nachvollziehen kann. Also ja. Ich kann beide Seiten verstehen.
Ja, klar. Ich meine, ich habe grundsätzlich auch so meine romantische Vorstellung davon, dass das eine Wintersportart ist. Und das stimmt schon grundsätzlich auch. Aber wir können uns ja nun mal auch nicht freimachen von den Dingen, die um uns herum passieren. So auch dem langfristig dem Klimawandel, der eben auch immer weiter dazu führt, dass die, ich glaube, Leute, die seit, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren Skispringen verfolgen, haben das selber schon gemerkt, dass es gerade im März, Februar, März immer schwieriger wird, da überhaupt noch irgendwo Schnee herzukriegen. Ja. Die Dinge verändern sich nun mal und das, da muss man sich über kurz oder lang damit auch auseinandersetzen. Und eben einer der Gedanken war auch zu sagen, dass man die Athleten ein bisschen ja, entlassen will, indem man einfach ihnen mehr Regenerationszeit gibt und das nicht alles so zusammenstopft. Und ja. Das ist schon auch klug. Also ich denke, eines Tages, vielleicht noch nicht jetzt in den nächsten paar Jahren, aber irgendwann wird es dann ohnehin dazu kommen, dass man sich diesbezüglich was überlegen muss.
Genau. Und es ist ja auch, man muss ja auch einfach sagen, wir haben halt das große Privileg, dass das Skispringen auch ohne Schnee stattfinden kann. Das haben viele andere Wintersportarten, ja. Haben das nicht. Wir haben das. Wir können das machen. Es ist möglich, auch auf Matten zu springen, sodass wir nicht komplett auf unsere Sportart verzichten müssten, wenn es halt leider Gottes so weitergeht, wie es weitergeht. Und das ist halt echt sehr, sehr toll, dass wir eine Ausweichmöglichkeit. Und es wird ja mehr und mehr getüftelt. Das haben wir, glaube ich, auch mal in einer der Folgen gesagt. Es wird ja immer mehr und mehr getüftelt, sogar mit weißen Matten, damit es halt so ein bisschen nach Schnee aussieht und so weiter. Also man lässt sich ja schon ziemlich viel einfallen und versucht, das Ganze auch noch weiter voranzubringen. Und wieso nicht ausnutzen, wenn man auch die Gelegenheit hat, einfach das so zu machen?
Ja, es ist ja auch nicht niemandem geholfen, sage ich mal, wenn wir, auch das haben wir ja oft genug erlebt, quasi eine grüne Landschaft drumherum haben und nur die Schanze ist weiß. Das ist jetzt natürlich auch nicht so geil vom Feeling her, ne?
Ja, genau. Ja. Das ist es.
Naja. Ja, so viel dazu. Aber noch ist es nicht soweit. Wir haben eine anstehende Saison, die jetzt kommt. Wie gesagt, in Lillehammer geht das Ganze los. Dann geht es nach Ruka für die Herren. Ich würde sagen, wir fangen mal bei dem Herrenkalender an. Mhm. Der Ruka, der wird dann der Wettkampf in Ruka wird 30.11., 1.12. sein. Also wenn der Dezember losgeht, geht auch das Skispringen in Finnland dann richtig los.
Ja.
Danach geht es nach Polen, nach Wisla. Auch das ist eigentlich fast schon ein Klassiker, diese Anlage. Dann haben wir zum ersten Mal einen Superteam-Wettkampf in TTC Neustadt, Mitte Dezember. Da werden wir an drei Tagen, werden die Herren dort vertreten sein und eben auch einmal einen Superteam-Wettkampf haben. Wir sind ja Fans dieser Superteams, das haben wir ja schon hinreichend oft erklärt. Ja, und dann geht auch schon die Premiere bzw. die Generalprobe für die Vierschanzentournee los. Traditionell Engelberg, wie immer, kurz vor Weihnachten, da hat sich nichts dran verändert.
Ja, finde ich auch gut. Tradition sollte man nicht brechen. Das muss einfach sein, dass Engelberg vor der Vierschanzentournee nochmal kommt.
Ja, genau. Ja, die Vierschanzentournee ist, wie sie immer ist, Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck, Bischofshofen. Da wird sich, glaube ich, auch so schnell nichts dran verändern.
Ja.
So, und dann starten wir in die nächste Periode des Kalenders und da ist erstmal noch leer.
Ja, was man bei den Männern eigentlich im Kalender nicht gewohnt ist, dass da mal ein Platz leer ist. Also eigentlich ist der immer gefüllt, aber wir sind eher bei den Frauen gewohnt, dass da einige Termine nicht vergeben sind, aber komisch eigentlich, weil es ist ja meistens so, dass danach dann Skifliegen zum Beispiel kommen könnte, ne? Am Kulm zum Beispiel, also das war ja zum Beispiel so. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man dann halt zwei Wochen später in Oberstdorf ein Skifliegen hat und es deswegen halt diese Lücke gibt, die, denke ich, auch dann so bleibt, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich weiß auch, also keine Ahnung, ob da nochmal was dann reingefüllt wird oder nicht. Allerdings, ich sag mal so, es geht dann weiter in Zakopane am 18. Januar, also zwischen dem 6. Bischofshofen und dem 18. wären dann nochmal zwei Wochen Zeit für die Leute, für die ganzen Athleten, sich zu erholen. Das ist ja auch nicht das Schlechteste.
Das ist gut, ja, das stimmt.
Genau. Ja, dann geht's wieder in den Hexenkessel nach Zakopane. Da ist ja immer gut was los.
Ja.
Und im Anschluss, wie du gerade schon gesagt hast, zieht der ganze Tross weiter nach Oberstdorf ins Allgäu zum Skifliegen.
Ja, sehr cool. Dass, ja, dass Oberstdorf jetzt wieder mit dem Skifliegen dann auch wieder mit dabei ist und dass man dann direkt im Anschluss dann nach Willingen fährt. Also, dass man das so ein bisschen, was wir auch schon oft genug gesagt haben, so ein bisschen bündelt, ne? Wenn man schon mal in Deutschland ist, der ganze Tross, dann bleibt auch in Deutschland, also geht man dann direkt nach Willingen weiter. Mhm. Darauf freuen wir uns, glaube ich, auch immer sehr. Das ist ja der polnische Hexenkessel ist Zakopane, der deutsche Hexenkessel ist einfach Willingen. Die Stimmung ist immer mega. Und wir haben auch wieder ein Mixteam in Willingen mit den Frauen zusammen. Ist ja letztes Jahr auch ausgefallen. Da hat man kein Mixteam gemacht und keiner hat verstanden, wieso. Weil beide da waren. Beide hätten das machen können, aber nein. Das ist schön, dass sie das jetzt wieder ins Programm aufgenommen haben. Und dann kommt, glaube ich, eins der Highlights, worauf wir uns dann auch wieder sehr, sehr freuen. Dass es wieder nach Lake Placid geht.
Genau. Es geht wieder nach Lake Placid in die USA. Das war letztes Jahr schon ein wirklich schönes Wochenende. Ja. Ich fand es ganz toll, mir das anzuschauen. Richtig coole Stimmung, chillig. Es sieht auch landschaftlich einfach irgendwie schön aus. Und ich bin wirklich gespannt, ob das dieses Jahr wieder genauso wird. Es ist auch hier ein Mixteam angesetzt. Das könnte natürlich auch nochmal ganz toll werden. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass dann die Nordamerikanerinnen auch mit dabei sind. Und ja, die werden schon alles geben, was drin steckt. Also ich hoffe, dass man damit auch wieder das Feuer in Amerika noch mehr anfeuern kann, damit das Skispringen dort auch wieder mehr Popularität gewinnt.
Das stimmt. Ja, man hat ja die letzten Male in Lake Placid eher auf das Superteam gesetzt. Man hat ja dann immer Superteams gemacht. Dass jetzt dann wieder das Mixteam bringen, finde ich auch super. Also das ist ja auch, wenn beide Geschlechter da sind, dann macht's auch bitte mit beiden zusammen. Also das ist ja genau das. Das wollen wir ja auch, dass beide voneinander in irgendeiner Weise auch einen Vorteil haben. Also auch, ne, sich gegenseitig irgendwie pushen können und so weiter. Und das kann man am besten machen, wenn sie zusammen vor Ort sind.
Ja, das wird bestimmt super. Da freue ich mich sehr drauf.
Auf jeden Fall.
Ja, dann geht's einmal rund um den Globus nach Sapporo, nach Japan. Ja, ein Klassiker im Kalender, immer wieder gern gesehen. Auch die Japanerinnen und Japaner und die japanischen Fans haben natürlich es verdient, dass man mal zu Besuch kommt. Ja. Danach ist wieder eine Woche Pause, beziehungsweise ein paar Tage Pause, weil im Anschluss dann schon die Weltmeisterschaften in Trondheim stattfinden. Einer der Gründe, warum im Sommer Grand Prix so ein bisschen Ebbe war, was die hochkarätigen Athletinnen und Athleten betraf, einfach weil man in Trondheim schon Trainingslager veranstaltet hat, um sich auf die Anlagen vorzubereiten dort. Ja, und dann, wie gesagt, wird vom 25. Februar bis 9.3. dann erstmal die Weltmeisterschaft ausgetragen.
Ja, und das ist auch nochmal ein richtiges Highlight. Also eine Saison mit WM, die WM ist einfach, ja, ist halt einfach nochmal ein absolutes Highlight. Darauf freue ich mich auch immer sehr.
Ja, wir sehen auch, wie wir es so oft gesehen haben, dass es bei den Herren keinen Kleinschanzenwettbewerb gibt, sondern eben nur die Weltmeisterschaft. Es ist irgendwie ich habe das Gefühl, es wird von Mal zu Mal weniger nachvollziehbar, warum man das so macht, was der Sinn dahinter ist.
Ja.
Klar, man möchte natürlich ein paar Wettkämpfe dort auch stattfinden lassen und kann es ja nicht zwei Weltmeister von der gleichen Chance finden. Das ist ja auch irgendwie unsinnig. Aber auf der anderen Seite, aber die Diskussion wird ja auch seit ewigen Zeiten geführt, warum dann nicht auch bei den Herren ab und zu mal ein paar Kleinanlagen-Wettkämpfe stattfinden.
Es hat ja auch vor ein paar Jahren, haben ja auch Kleinschanzenwettbewerbe stattgefunden, in Dubno zum Beispiel oder so. Wieso die jetzt wieder aus dem Kalender rausgenommen wurden, verstehe ich auch halt nicht so ganz. Klar, es ist Sapporo, weil wenn man das dann, kommt zwar gleich erst zu den Frauen, aber es passt halt jetzt gerade, Dubno ist bei den Frauen direkt nach Lake Placid. Man hätte auch die Männer könnten nach Dubno schicken auf eine kleine Schanze, um halt auch nochmal das Trainings, ne, ein bisschen Training auf der kleinen Schanze zu haben. Ja, wie du schon vorhin gesagt hast, in zwei Jahren möchte man ja die beiden Weltcups zusammenführen. Vielleicht schafft man es dann halt auch, das ein oder andere Kleinschanzen Ort noch mit dabei zu haben.
Ja.
Ja, weil es passt halt einfach, wie du sagst, es passt irgendwie nicht so ganz zum Bild des Ganzen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man auch sieht, dass es ja bei den Frauen im Frauenweltcup schon ein paar Anlagen gibt, auf der kleinen, also die traditionell mit der kleinen Schanze besprungen werden,
ja,
wird es auch spannend werden, wie sich die FIS dahingehend entscheidet, ob man das zugunsten des Standards der Herren aufgibt oder ob man die Herren auch einfach mal an den Standard der Frauen mit anpasst. Das, glaube ich, wird auch nochmal interessant werden zu sehen.
Ja, ich glaube, das ganze Thema wird interessant einfach, weil werden sie dann den Frauen auch mehrere Skifliegen zur Verfügung stellen? Also meistens haben die Männer 2 bis 3, also meistens 3 Skifliegen pro Saison.
Ja.
Einmal Oberstdorf-Kulm, dann Vikersund zu War Air und Planica. Werden die Frauen das dann auch so bekommen? Das müssen sie ja dann letztendlich so machen, weil du kannst ja den Männern das nicht wegnehmen, nur weil die Frau, also es wäre ja auch total hirnrissig, das dann so zu machen. Ich bin echt gespannt. Also das ist ein Thema, das wird sehr, sehr spannend, wie sie das umsetzen wollen. Und ob es nicht nur leere Versprechungen sind, sondern ob sie es wirklich so durchziehen.
Ja, ob es organisatorisch auch alles geht, ne? Das,
ja.
Wir werden sehen. Aber bisher sind sie da irgendwie der Auffassung, dass das gut klappen kann.
Ja.
Gut, nach der Weltmeisterschaft geht es dann auch schon weiter in die letzte Periode der Saison, in dem man dann nämlich direkt zu Raw Air weitergeht, die dieses Mal ein bisschen kleiner ausfällt. 13.3. lediglich ein Termin angesetzt in Oslo. Erstaunlich, finde ich, dass man nur einen Tag auf dem Holmenkollen verbringen möchte. Dann auch direkt weiter zum Skifliegen nach Vikersund. 2 Tage, 15.-16.3. Und das war es dann auch schon mit der Raw Air. Also die ist dieses Jahr einfach sehr, ja, zusammengedampft irgendwie.
Ja, weil Trondheim ja schon vorher kommt. Und Trondheim ist ja eigentlich auch ein Ort der Raw Air. Aber ja, da Trondheim hat man ja dann genug gesprungen in den 2 Wochen WM, deswegen hat man das dann halt dieses Mal sehr gekürzt.
Ja, nun gut. Wir werden sehen, ob das einen Vor- oder Nachteil dann mit sich bringt. Man hätte natürlich sagen können, wenn man danach in Lahti ist, ob man eventuell dann diese Wettkämpfe vielleicht ausnahmsweise auch mit reinnimmt, aber ich denke, die Norweger sind sehr darauf bedacht, dass die Raw eher norwegisch ist und nicht noch irgendwas anderes mit dabei ist.
Da gehe ich auch von aus.
Genau. Also, dann haben wir, wie gesagt, noch Lahti am Start und dann ist auch schon wieder das Ende der Saison, Ende März, sehr spät. Gucken wir mal, ob wir wieder die Soldaten in Planica sehen werden, weil 28. bis 30.3. ist ein sehr spätes Saisonfinale.
Mhm.
Je nachdem, wie das Wetter mitspielt, wird das wieder eine sonnige Veranstaltung.
Ja, und sie haben sich bestimmt auch immer noch nicht um eine andere Anlaufspur gekümmert. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie immer noch Probleme haben werden, diese Anlaufspur halten zu können, nenne ich es jetzt mal. Dass sie nicht wegschwimmt.
Beim letzten Mal ging es einigermaßen gut.
Mhm.
Da waren, glaube ich, keine Soldaten vor Ort, obwohl wir da auch recht spät dran waren.
Ja.
Na, gucken wir mal, wie es dieses Mal abläuft.
Ich glaube, wir waren eine Woche vorher dran, wenn ich mich recht erinnere, und nicht so spät im März. Vielleicht macht die eine Woche was aus, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Aber ich weiß noch, dass wir keine Soldaten letztes Mal hatten. Das war ein bisschen traurig, weil irgendwie gehören die auch mit zum Saisonabschluss dazu, ne?
Das stimmt.
Genau. So, dann gucken wir uns mal den Kalender der Frauen an.
Mhm. Ja, die fangen also auch in Lillehammer an, zusammen mit den Männern, mit dem Mixteam auch. Ja, auch eine 140er-Schanze, sehr, sehr schön. Immer mehr Großschanzen, die Frauen zur Verfügung gestellt kriegen, toll, aber danach nicht so toll, dass sie dann 2 Wochenenden Pause haben. Wir haben uns schon gedacht, ist das jetzt der wirklich richtige Kalender oder fehlt da noch was oder so? Aber wir gehen beide davon aus, dass das einfach, ja, dass das nicht vergeben ist. In Ruka starten die Frauen nicht und auch in Wisla starten die Frauen nicht, so wie die Männer. Also haben die Frauen dann leider 2 Wochen direkt schon am Anfang wieder Pause. Ja, kann man sich auch wieder seins zu denken.
Also ich bin gespannt, ob da noch irgendjemand reinrutschen wird, aber wenn, wird es jetzt natürlich auch knapp, ne? Es wäre ja jetzt nicht das erste Mal, dass es so ist, aber eigentlich hatten wir nach dem letzten Mal gehofft, dass es das letzte Mal war. Jetzt genau. haben wir wieder die Situation, dass man dann wirklich zwei komplette Wochenenden lang nichts hat. Nur ja, gut.
Ja, ich kann es halt auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Also Ruka, gerade das Nordic Opening, da ist ja, da sind ja alle. Da sind ja, die Langläufer sind da, die Nordic Kombinierten sind da, die Skispringer sind da. Aber wieso dann nicht auch die Skispringerinnen? Das ist ja auch deren Nordic Opening. Sie gehören ja auch dazu. Also wieso sträubt man sich so davor, Ruka mit reinzunehmen? Und dann noch auf Wiesla ist ja auch kein Problem, weil man sieht ja im Laufe der Zeit auch in dem, zumindest mal, fängt ja auch schon mit Lillehammer an, wo alle sind. Es funktioniert ja an manchen Orten, dass beide springen können.
Ja.
Wieso funktioniert es nicht in Ruka und Wiesla zum Beispiel auch?
Tja, keine Ahnung. Tja. Vielleicht werden wir es noch erfahren, woran es liegt. Ja. Eventuell wird es sich noch rausstellen in den nächsten Wochen, was die Ursache sein könnte. Ansonsten müssen wir es erstmal so hinnehmen, wie es leider ist. Mhm. Dafür haben sie danach dann eine lange Reise nach China anzutreten. Für zwei Springen auf einer, ja, doch Kleinschanze in Zhangjiakou. Zhangjiakou, ich muss ehrlich gestehen, ich habe diesen Namen noch nie gehört.
Ja, ich auch nicht.
Weiß ich auch nicht, was das ist. Genau. Um dann wieder zurück nach Europa zu kommen. Und auch da wird dann vor der Vierschanzentournee, die ja bei den Frauen die Tour Knights Tournee ist, immer noch erstmal das Wochenende in Engelberg mit absolviert werden. Also auch genauso wie bei den Herren.
Mhm.
Genau, ist auch der gleiche Termin.
Ja, genau. Ja, und dann, wie du schon sagst, haben wir danach die Tonights-Tour mit erstmal Garmisch-Partenkirchen am Silvestertag, 31.12. Und dann direkt am nächsten Tag hat man dann am 1.1. Das Springen in Oberstdorf.
Genau. Und am 5. und 6. Januar findet dann das Springen in Villach statt. Und da kann man natürlich jetzt dann schon so ein kleines bisschen mal die Frage an die Österreicher stellen, warum man bitteschön am 5. und 6. Januar zwei Springen veranstaltet und die nicht in die Two Nights Tour, die dann natürlich keine Two, sondern Four Nights Tour wäre, aber mit reingliedert. Dann hätte man doch fast sowas Ähnliches schon wie eine Vierschanzentournee. Zumindest mal was die Nationen betrifft und die Termine.
Ja, genau. Auch wenn es dann eine Kleinschanze mal wieder ist, aber ja, man hätte wenigstens irgendwas. Man könnte sich annähern an das Ganze. Genau. Man würde merken, dass sie sich letztendlich wenigstens mal ein bisschen bewegen.
Ja, wir können ja mal, wenn wir noch dran denken, können wir ja spaßhalber dann mal gucken, wer, wenn wir die zwei Wettkämpfe mit reinnehmen, sofern alle dort teilnehmen. Warum eigentlich? Also, sieht jetzt nicht so aus, wie wenn es nicht so sein sollte. Dass man quasi mal so tut, als würden alle vier Wettkämpfe zusammengehören, mal so zu tun, als hätte man dann vielleicht irgendwie sowas wie eine Vierschanzenturniergewinnerin.
Ja, ich glaube, es werden.
Wir deklarieren jetzt einfach irgendwelche random Wettkämpfe als Vierschanzenturnier und feiern die. Fertig. Ende.
Genau, so. Wir machen uns unsere eigenen Regeln. Wenn die anderen schon nicht irgendwelche Regeln aufstellen, stellen wir die halt auf. So, fertig.
Genau. Die hier 200 Inside Ski Jumping Tournee, so.
Und wir melden uns dann gleichzeitig für den Vorstand der FIS an, weil wir haben da coole Ideen eigentlich. Idee.
Oh Gott, irgendwann werden wir von denen noch verklagt, ey. Ja, nach Villach ist auch dann für die Damen erstmal eine Pause angesagt, also ähnlich auch wie bei den Herren, wird dann erstmal nichts stattfinden am Wochenende 11. und 12. Januar und danach geht es dann für den traditionellen Japanuary nach Japan für alle Beteiligten. Mhm. Sapporo und Sao stehen auf dem Plan, das ist ja auch eine liebgewonnene Tradition schon der Skispringerinnen, dass sie den Januar traditionell in Japan verbringen.
Ja. Das ist toll. Und in Sauer haben die Frauen dann auch ein Superteam am zweiten Tag, am Samstag. Freuen wir uns natürlich auch sehr drauf.
Das wird spannend.
Ja, das wird echt toll. Also, ja.
Genau. Dann treffen sich die Damen und Herren wieder alle gemeinsam, um nach Willingen und Lake Placid dann weiterzuziehen. Da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Das wird auf jeden Fall aufregend werden. Und wir sind sehr gespannt, wie das dann auch mit den beiden Mixed-Wettkämpfen in jeder Station aussehen wird.
Mhm. Ja, aber toll. Also wenn man sich jetzt nochmal so durch den Kopf gehen lässt, das werden echt richtig tolle Wochenenden. Einmal Willingen zusammen, dann Lake Placid zusammen. Das ist halt, wirklich richtig toll.
Ja, ist auf alle Fälle richtig cool.
Ja.
So, dann folgen zwei Stationen, auf denen, bei denen dann auf Kleinschanzen gesprungen wird, Ljubno und Hinzenbach. Ja, auch das traditionelle Orte für den Frauen-Weltcup. Das wären beispielsweise solche Orte, bei denen ich dann gespannt bin, ob die FIS da die Herren hinschickt oder ob man die Frauen da weglässt, weil diese, gerade Ljubno und Hinzenbach, sind so fest verankert, genauso wie die japanischen Springen, ja, dass man sich dann schon, also das kannst du den Veranstaltern dann eigentlich auch nicht wegnehmen, ne? Also es wird, nee, wird aufregend werden, wie man das gestalten wird.
Ja, genau. Also das, deswegen, man kann sich, da, man kann das irgendwie noch nicht so ganz greifen, wie sie das alles unter einen Hut kriegen wollen. Oder ob sie dann wirklich sagen, okay, wir machen wieder mehr Kleinschanzenwettbewerbe bei den Männern, wo wir jetzt auch nicht böse drüber wären, ehrlich gesagt.
Ja.
Sollen sie mal so ein bisschen mehr Mix in den Männer-Weltcup reinbringen, wären wir definitiv Befürworter davon.
Ja. Ja, wobei es natürlich bei den Herren auch so viele Wettkämpfe gibt, die so traditionell drin sind. Die, auf die will man ja auch nicht verzichten. Also vielleicht, nee, wird man dann wirklich hergehen und sagen, wir gucken mal, ob wir das Ganze ein bisschen verlängern in den Sommer rein oder whatever. Das, ja, wird auf jeden Fall nochmal aufregend werden.
Ja, also ja, da wird definitiv ein Umbruch stattfinden.
Ja, muss, ne? Muss.
Ja, muss.
Dann werden auch die Damen natürlich ihre Weltmeisterschaft in Trondheim austragen. Das ist das gleiche wie bei den Herren, genauso wie die da im Anschluss folgende Raw Air in Oslo und Vikersund. Auch da ändert sich nichts. Was sich ändert, ist, dass dieses Jahr dann für die Damen in Lahti am 20. und 21.3. Schluss sein wird mit der Saison, während die Herren dann ja im Anschluss noch Planica haben. Ja, letztes Jahr, genau, wurde ja Planica dann auch nochmal hinten dran gehängt. Vielleicht passiert das dieses Jahr auch wieder. Ansonsten, ja, können sie sich dann gemütlich dann die Herren beim Skifliegen nochmal anschauen.
Ja, genau. Ich bin gespannt, ob sie das dann wieder machen, wie das letztes Jahr auch so generell angekommen ist, dass sie noch nach Lahti dann doch nochmal nach Planica fahren können. Viele haben es ja nicht gemacht. Viele haben dann halt gesagt, nee, sorry, aber für ein Springen komme ich jetzt nicht noch nach Planica, was man auch verstehen kann. Ich bin gespannt, ob sie das jetzt, ob sie daraus gelernt haben, das so kurzfristig zu machen, oder ob sie es wieder einfach so ganz kurzfristig mal noch mit einplanen.
Ja, wenn wir gucken, vielleicht auch ein bisschen, wie die Saison sich entwickelt, ob viele Wettkämpfe aufgrund von irgendwas anderem abgesagt werden müssen. Das kann ja immer wieder mal passieren.
Ja.
Die Frauen haben in Vikersund ihr einziges Skifliegen. Gut, sie haben wenigstens eins, wollen wir uns da mal nicht drüber beschweren. Die Herren haben drei, die Frauen haben nur eins. Auch da könnte man natürlich fragen, warum man nicht Planica noch mit hinten dranhängt als Skifliegen. Ja. Zumindest mal noch einen Tag. Ich glaube, einen Tag Skifliegen ist nochmal was anderes als einen Tag auf der kleinen Schanze oder auf der Normalschanze in Planica zu springen, so wie das ja letztes Jahr der Fall war.
Ja, genau.
Ja. Das da war müssen ja wir uns, glaube ich, überraschen lassen. Ja.
Ja, das war ja auch noch das, dass die Männer dann auf der großen Schanze, auf der Skiflugschanze fliegen durften und die Frauen dann nur auf der, ich glaube, es war die kleine Schanze, wo sie fliegen durften. Ja, puh, ja, auch. Das hatte auch einen sehr, sehr faden Beigeschmack, das Ganze.
Ja, nun denn.
Ja.
So, das ist auf jeden Fall erstmal das, was uns schon mal erwartet. Und dann werden wir mal gucken, wie die Dinge sich entwickeln, auch terminlich.
Ja.
Irgendwas ist ja immer.
Ja, genau. Und es ist vollgepackt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn es wieder losgeht.
Ja. Und es geht mit einem Mixteam los. Das ist ein guter Start.
Ja, finde ich toll. Finde ich echt richtig toll, dass sie direkt mal, ja, mit sowas anfangen. Nicht ein individuelles, also nur ein Einzelwettkampf für jeden, sondern direkt Mixteam. Startet man schon geil in die Saison rein.
Also, ihr Lieben, merkt euch, 22.11. geht's los. Lillehammer, ja, Norwegen und ab geht die wilde Fahrt.
Und dann haben wir an den Wochenenden wieder,
wieder was
viel
tun.
Zu tun.
Ja, absolut. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir so an, ja, was so unser Bauchgefühl sagt, wie sich die eine oder der andere Athlet so entwickeln könnten und wer denn vielleicht oben auf dem Podest stehen könnte im nächsten, ja, März dann, Ende März.
Ja.
Wenn die Gesamtabrechnung stattfindet.
Ja. Möchtest du anfangen oder soll ich dir einen Namen zurufen?
Also wir haben uns jetzt von der Top 30 der letzten Saison jeweils 5 rausgepickt und werden jetzt mal gucken, wie wir die Damen und Herren so einschätzen. Ich würde sagen, fang du an.
Oh Gott. Okay, dann fange ich mit einer Frau an.
Oha.
Und sage, wie schätzt du Alexandria Lutit nächste Saison ein?
Ich glaube, dass sie weiterhin sehr stark sein wird. Ich glaube aber auch, weil das ist sie grundsätzlich, sie hat ein sehr hohes Level. Ich glaube aber auch, dass sie noch ein Schippchen obendrauf legen muss, weil die Konkurrenz um sie herum auch alle ein Schippchen obendrauf legen. Sie hat auf alle Fälle weiterhin das Potenzial auf Top 3, Top 5 Platzierung. Ich sehe sie allerdings noch nicht ganz an der Spitze der der Range, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber Potenzial ist in jedem Fall da. Also, das weiß sie ja selber auch. Das wissen alle um sie herum. Deswegen denke ich, sie werden auch auf jeden Fall da nochmal ordentlich reinbuttern, um das noch ein bisschen voranzubringen. Aber ich denke, dass am Ende können wir sie auf alle Fälle irgendwo in den Top 5 verorten. Ich würde sagen, ich schreibe mal nebenbei so ein bisschen mit, damit wir nächstes Jahr mal gucken können.
Gute Idee.
So, warte mal. Also, ich schreibe mal hin. Top 5. So.
Ja.
Gut. So, ich gebe dir zuerst einen. Oh je, wie fange ich denn da an? Mit einem Mann?
Mhm.
Und zwar mit Timmy Seitz.
Oh. Ja, also das ist ja bei ihm immer so ein wirkliches, hin und her. Letztes Jahr ist er 16. geworden, wo man eigentlich auch schon gedacht hätte, dass er definitiv weiter vorne ist. Zumindest mal hätte ich das eher erwartet von ihm. Ich würde ihn eigentlich da auch wieder einordnen, weil es bei ihm immer so ein bisschen in hin und her ist. Mal ist er in der Top 10, mal ist er eher in den Top 20. Wir wissen, dass die Slowenen immer richtig Gas geben, auch in der Vorbereitung und da einiges noch passieren kann und wir auch mit allen Slowenen wirklich, wirklich, wirklich rechnen müssen. Aber bei Timmy Seitz finde ich immer, dass es so ein bisschen ein Fragezeichen ist. Deswegen würde ich ihn in den Top 15
okay,
einordnen.
Notiere ich das mal. Top 15.
Ja.
Okay.
Dann gebe ich dir auch einen Mann, und zwar Daniel Čofenik. Wenn wir schon Lutit haben, müssen wir auch Čofenik bringen. Hallo?
Ja, das stimmt natürlich, ne? Oha. Daniel Čofenik hat mich letztes Jahr ein bisschen überrascht, weil ich ihn eigentlich letztes Jahr deutlich weiter vorne noch gesehen habe. Ich meine, es ist schwierig in dieser österreichischen Mannschaft, sich zu behaupten, gut, okay, er ist 11. geworden, das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, im Grunde kann man eigentlich das Gleiche sagen wie bei Lutit, nämlich, dass da eigentlich noch ein bisschen mehr drin wäre. Aber er hat das gleiche Problem, was alle anderen seit ewigen Zeiten bei den Österreichern haben, nämlich, dass da einfach so viel Konkurrenz ist, dass es halt schwierig ist, sich da durchzuboxen. Ne?
Das stimmt, ja.
Ich traue ihm auf jeden Fall auch Top 10 zu.
Ja.
Muss er eigentlich machen.
Ja, denke ich auch.
Weiter hinten würde mich irritieren.
Ja, definitiv. So, das wird nicht passen.
Auf. Nee. Ja gut, er geht natürlich auch so ein bisschen unter, ne? Das ist so, das haben ja einige, die einfach angesichts der internen Konkurrenz, die man gar nicht so auf dem Schirm hat und sich dann denkt, wo kam er denn her?
Ja, das stimmt. Das ist auch das. Es ist Fluch und Segen zugleich bei den Österreichern, muss man auch einfach sagen.
Ja, aber war ja schon immer so. Wird auch immer so bleiben, glaube ich. Ne?
Ja.
So, dann würde ich sagen, kriegst du von mir jetzt mal eine Frau präsentiert. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen tricky. Ich würde sagen Jenny Rautiunaho.
Oh. Also erstmal sind wir, ja, erstmal sind wir ja super, super glücklich darüber, dass sie als Finnin einfach wirklich tolle Ergebnisse hatte in der letzten Saison. Und endlich mal wieder auch die finnische Flagge immer mal wieder im positiven Sinne aufgetaucht ist.
Ja,
letztes
genau.
Jahr hat sie also den 12. Platz gemacht. Ich würde sogar sagen, ich bin da sehr optimistisch, dass sie das noch besser sogar machen könnte als letztes Jahr, weil ich glaube, dass sie jetzt einfach im Aufschwung ist. Sie weiß, was sie kann. Sie weiß, dass sie wirklich großes Selbstbewusstsein haben kann, was ja wirklich schwierig ist, wenn du im finnischen Team einfach bist, weil wir alle wissen, wie es im finnischen Team die letzten Jahre ausgesehen hat. Aber ich denke schon, dass sie mit ihren Ergebnissen in der letzten Saison wirklich so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein tanken konnte und dadurch auch, glaube ich, nochmal mit einem ganz anderen Gefühl in die nächste Saison gehen kann. Deswegen würde ich sagen, letztes Jahr war sie 12. im Gesamtweltcup. Ich würde sie sogar in die Top 10, in der Top 10 sehen. Und das würde mich sehr, sehr glücklich machen.
Spannend. Ist ambitioniert, aber ja. Ich glaube auch, ist machbar, ne?
Ja.
Wäre machbar. Okay.
Okay, dann bekommst du von mir auch eine Frau, und zwar Sarah Takanashi.
Oh, schwierig, ne?
Mhm.
Ja, Sarah Takanashi. Die Grand Dame des Skisprings. Das muss man einfach sagen. Sie ist allerdings halt auch schon seit ewigen Zeiten dabei. Mhm. Und irgendwann. Ja gut, irgendwann geht's abwärts, aber auf der anderen Seite, das haben wir vielleicht bei Ryoyo Kobayashi auch gedacht und dann ist alles anders gekommen. Ja. Die Frage ist, ob Sarah Takanashi Maß halten kann mit allen anderen.
Mhm.
Ich glaube, es wird ihr schwer fallen, das Ergebnis, das sie dieses Jahr hatte, da wurde sie insgesamt 9. zu halten. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden Sarah Takanashi irgendwo in den Top 20 finden.
Mhm. Okay, ja, sehr interessant.
Also sagen wir mal, irgendwo zwischen Top 12 und 20, mhm. würde ich sagen.
Ja.
Weil Top 20 kann ja auch, ne, Platz 3 ist auch Top 20, aber sagen wir mal irgendwo zwischen 12 und 20. Genau,
ja.
So.
Ja, sehr interessant, aber kann ich voll und ganz nachvollziehen, ja.
Wäre natürlich schön, wenn es weiter vorne ist, aber.
Mhm. Schwierig.
So, dann weiter geht's.
Yes.
Ich habe 2 auf der Liste, die ich eigentlich fast zusammenfassen könnte, weil man für beide im Grunde genommen nahezu das Gleiche sagen kann. Deswegen würde ich das jetzt mal machen.
Mhm.
Und zwar sind das David Kubacki und Kamil Stoch.
Oha. Also zu Kamil Stoch muss man ja mal sagen, er war ja jetzt verletzt. Soll zwar nicht lange ausfallen, aber ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit ihm, wenn er sich dann gut rehabilitiert.
Ja, er hat wohl jetzt auch schon die ersten Sprünge wieder gemacht.
Aber ist ja auch nicht mehr der Jüngste so. Und das ist so, gerade bei den Polen, also die letzte Saison wollen die Polen ja definitiv aus den Geschichtsbüchern rausschreiben, was wir auch gut nachvollziehen können, dass sie das wollen. Ich hoffe sehr, dass sie aus der letzten Saison gelernt haben und Sachen verbessert haben, um auch wieder vorne mit dabei sein zu können. Ich bin aber da sehr vorsichtig optimistisch, muss ich sagen, weil es einfach auch, beide sind halt auch nicht mehr, es tut mir wirklich leid, aber sie sind bestimmt fast so alt wie ich, aber ich bin auch keine Skispringerin, sie sind halt einfach schon älter und das sagen wir auch immer, die Polen brauchen Nachwuchs, deswegen schwierig, dass das dann auf die Schultern der beiden Herren zu legen, sage ich mal so. Deswegen würde ich sagen, nein, ich würde sie nicht in den Top 10 sehen. Ich würde sie in den Top 15 eher sehen oder sogar Top 20. Beide. Ich glaube nicht, dass der eine mehr raussticht als der andere. Wenn, dann eher David Kubacki, muss ich sagen. Aber ich würde beiden eher Top 15 bis Top 20 leider nur geben. Es tut mir wirklich leid für die beiden. Ich mag sie trotzdem sehr.
Ja, ich finde das auch tatsächlich sehr optimistisch gedacht, muss ich ehrlich sagen. Okay, dann habe ich aufgeschrieben Top 15 bis 20 für die Herren.
Ja, ja. Dann komme ich mit einem Deutschen daher. Und nein, es ist nicht der Deutsche, den jetzt jeder meint, sondern es ist Andreas Wellinger. Das würde mich sehr interessieren, wo du ihn die Saison einordnest.
Also, ich ordne ihn definitiv in die Top 3. Da gibt es nämlich gar nicht viel dran rum zu diskutieren. Und ich würde mich vielleicht wagen zu sagen, dass er vielleicht sogar den Gesamtweltcup gewinnen kann.
Oha. Oh, schreib das ganz dick auf, bitte, dass du das gesagt hast. Wow,
also ich glaube, Andreas Wellinger ist in einer Verfassung, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Und ich würde behaupten, das haben wir auch jetzt im Sommer und auch bei den deutschen Meisterschaften gesehen. Wenn nicht jetzt, dann gar nicht mehr. Mhm. Weil jetzt ist er in absoluter Topform. Und die Frage ist ja immer, wen könnte es, natürlich gibt es da noch ein paar andere, bei denen man es zutrauen könnte, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Aber Andreas Wellinger gehört für mich da definitiv dazu. Es ist ein bisschen abhängig davon, was die Österreicher machen, aber ich sehe momentan nicht wahnsinnig viel Konkurrenz. Oder nicht so sehr viel Konkurrenz. Deswegen schreibe ich es hin. Top 3, eventuell Gesamtweltcup-Sieger.
Ja, wow, cool. Gefällt mir.
So, oje, oje. So, warte mal, wen hatte ich denn noch nicht? So, genau, dann komme ich nämlich jetzt mal um die Ecke mit Jan Hörl.
Ja. Ja, ja, das ist auch so eine Sache, ne? Österreicher. Wird sehr, sehr spannend sein, aber ich sehe ihn definitiv letzte Saison ist er letztendlich Vierter geworden im Gesamtweltcup, hat halt auch einfach eine wirklich krasse Saison einfach gehabt, mit auch einem Weltcupsieg unter anderem. Es ist schwer bei den Österreichern, trotzdem sehe ich ihn unter den besten 2 bis 3 Österreichern definitiv.
Ja, das auf alle Fälle.
Ja. Ich würde ihm zutrauen, dass er das wieder hinkriegt, ganz vorne mit dabei zu sein, bin aber nicht so optimistisch, dass ich sage, er würde die Top 5 schaffen. Ich würde ihm aber definitiv sagen, dass er die Top 10 schafft, weil es könnte natürlich auch sein, dass es jetzt so ein bisschen nach dem großen 4. Platz noch Bronzemedaille, sage ich jetzt mal, bekommen. Würde ich eher vorsichtig optimistisch sein und ihm die Top 10 auf jeden Fall geben.
Okay, dann schreibe ich mal hin Top 6 bis 10.
Ja.
Okay.
Okay.
Okay, oh Gott, oh Gott.
Was denkst du, wie Sarah Marita Kramer abschneidet in der nächsten Saison?
Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Sie hat sich im letzten Jahr deutlich schwer getan.
Mhm.
Die Frage ist natürlich, wie sehr sie davon sich beeinflussen lassen hat. Allerdings ist das österreichische Frauenteam natürlich auch wahnsinnig stark. Ich glaube aber, dass sie nicht in der Lage sein wird, Eva Pinkelnick auszustechen. Ja. Dafür ist Eva einfach zu stark und auch mental, glaube ich, zu stark. Ja, ich würde sagen, irgendwo zwischen 10 und 15. Ich glaube, zu mehr wird es schwierig, würde ich sagen. Sag mir mein Bauchgefühl so.
Ja.
So. Dann kriegst du von mir jetzt natürlich, das, er muss kommen, Ryoyu Kobayashi.
Ich glaube, letztes Mal hattest du ihn auch, war er auch auf deiner Liste und ich habe ihn, glaube ich, anders eingeschätzt, als er letztendlich war, weil wir, glaube ich, alle nicht damit gerechnet haben, dass er so krass abgeht in der Saison. Ich traue ihm das wieder zu. Ich traue ihm das voll und ganz zu. Das ist eine Rampensau. Muss man einfach sagen, hey, der hat jetzt versucht, einen 300-Meter-Sprung zu machen. Den hält nichts auf. Ich glaube, er ist eine harte Konkurrenz für Wellinger. Wenn wir jetzt mal sagen, wenn wir deiner Annahme nachgehen, dass Wellinger ein Anwärter für den Gesamtweltcup ist, würde ich sagen, dass Ryoyu Kobayashi auch wieder nicht weit weg ist. Aber was man auch dazu sagen muss, er ist einfach auch eine Wundertüte. Es kann natürlich auch vollkommen jetzt anders sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt plötzlich abkackt. Ich würde sagen, Top 5.
Top 5?
Sogar Top 3. Also ich würde sagen, dass er auch wieder unter den Top 3 sein wird. Ehrlich gesagt.
Okay. Gut. Ist notiert.
Okay, und dann kommen wir zum nächsten Überflieger, den wir dann auch noch mit in die Reihe nehmen müssen. Stefan Kraft.
Ja, das ist halt die große Frage, ne?
Ja.
Wie geht's mit Stefan Kraft weiter? Kann er genauso weitermachen wie vorher? Es ist halt immer so eine Sache. Man kann sich nicht vorstellen, dass es aufhört. Man kann sich aber wir wissen alle, dass niemand für immer oben bleiben konnte. Mhm. Mich hat es letztes Jahr ehrlich gesagt schon gewundert, dass Stefan Kraft so eine Energie in sich trägt und so gut war. Ja. Es spricht natürlich wenig dafür, dass das sich ändert, wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt.
Mhm.
Gleichzeitig muss man natürlich immer auch im Hinterkopf behalten, dass eben auch andere da sind, die stark sind. Ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn auch in den Top 3.
Mhm.
Aber ich glaube, er wird diesmal nicht den Gesamtweltcup gewinnen.
Mhm. Ja. Okay.
Aber gibt ja noch genug anderes Zeug zu gewinnen, ne? Insofern.
Ja. Dieses Jahr auf jeden Fall mal wieder, ja.
Ja.
Mhm. Dann habe ich für dich Silje Opseth. Ja, sehr, sehr schwierig einzuschätzen, finde ich.
Ja, finde ich auch super schwierig einzuschätzen. Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie es bei den Norwegern weitergeht.
Mhm.
Ich sehe sie zwischen 10 und 15.
Mhm.
Ich kann es gar nicht groß begründen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, oder sagen wir mal zwischen 8 und 12. Ja, vielleicht sollte man sie nicht so sehr nach hinten stellen, einfach nur, weil andere mehr leuchten.
Mhm.
Ich sag mal 8 bis 12.
Okay.
So, wen habe ich denn hier noch bei den Frauen? Ah ja, wir haben gerade schon drüber geredet. Ich bin gespannt. Wir sind beide große Fans, das weiß ich. Eva Pinkelnick.
Oh ja. Ja, ich schätze sie auch wieder ein, dass sie definitiv vorne mit dabei sein wird. Ich glaube, an Eva Pinkelnick kommt man schlecht vorbei. Deswegen würde ich ihr definitiv, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie dieses Mal es schafft, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Ich könnte es mir wirklich vorstellen. Diese letzte Saison ist sie zweite geworden im Gesamtweltcup. Ich könnte mir sogar vorstellen, ich erkore jetzt bei den Frauen eine Gesamtweltcup-Siegerin aus und die ist für mich Eva Pinkelnick.
Okay, habe ich notiert.
Yes, sehr gut. Ja, und wenn wir schon mal bei den sehr großen, starken Frauen sind, Nika Preutz.
Ja, genau. Nika Preutz hatte letztes Jahr, glaube ich, schon das Glück gehabt, dass sie so ein bisschen unbedarft noch an die Sache rangehen konnte. Sie hatte noch nicht diesen riesigen Druck, weil sie auch innerhalb der slowenischen Frauenmannschaft da vielleicht die eine oder andere hatte, bei denen die so eher in dem Vordergrund stand. Sie ist eine Prioz und eine Prioz muss man immer auf dem Schirm haben. Ob sie es tatsächlich nochmal hinkriegt, so weiterzumachen, da wo sie aufgehört hat, ist nochmal so eine andere Frage. Tanika Prioz. Ich meine, sie hat ihre Prioz-Brüder um sich herum, ne? Alles, was aus dem Haus Prioz kommt, ist zum Siegen, verdammt, letztlich.
Das stimmt.
Ich glaube, sie wird auch in die Top 3 rutschen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, da ist sogar die Frage, ob sie die beste Slowenin werden wird oder nicht. Auch das müsste man gucken.
Ja.
Ich sag mal Top 3.
Okay, ja. Finde ich gut.
So, jetzt kriegst du von mir noch ein paar Damen, die ich jetzt spontan auswähle, weil ich mich nämlich nicht entscheiden konnte, wen ich hier noch anstreiche. Weil es sind alle spannend, irgendwie.
Mhm.
Ich sage Selina Freitag. Ich glaube, die hatten wir letztes Jahr auch schon.
Oh ja, und die haben wir damals auch sehr hoch eingeschätzt, weil wir wirklich gedacht haben, dass sie ihren wirklich großen Höhepunkt ihrer Karriere in der letzten Saison hat. Das war dann leider nicht so. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger geworden bei dem, was ich mir vorstelle. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie zusammen mit Katharina Schmid einfach die besten beiden deutschen Skispringerinnen einfach sind. Klar, alle anderen sind auch toll, aber ich denke, die beiden sind diejenigen, die super gute Ergebnisse bringen, auch in der nächsten Saison. Aber ich bin da definitiv vorsichtig optimistisch. Letztes Jahr ist sie 18. geworden im Gesamtweltcup. Ich gehe davon aus, dass sie es besser schafft als die Top 20 nächste Saison. Aber da ich vorsichtig optimistisch bin, ist es nur die Top 15. Also ich würde sie Mittelfeld Top 10, also ich würde sie zwischen 12 und 15 sehen. Es tut mir wirklich leid, aber ja, schwierig.
Okay, gut, ist notiert.
Okay. Dann habe ich für dich noch einen Slowenen nach Nika Prioz. Und zwar, wie schätzt du Lovro Kos ein?
Ja, ist schwierig einzuschätzen, finde ich. Weil auch in ihm eigentlich alles drin steckt, was man braucht. Aber er hat es nicht so richtig rausgekriegt, ne? In den letzten zwei Jahren, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob er sich eingependelt hat als ein stabiler Mittelfeldspringer. So leid es mir tut, weil ich schon Fan von ihm bin, würde ich ihn irgendwo um Platz 20 rum nur verorten.
Ja, ist genau so. Das Gleiche wie mit Timmy Seitz. Schwierig.
Ja, wobei, also ich persönlich hätte Timmy Seitz tatsächlich noch ein Stück weiter oben gesehen. Ich glaube, echt? In ihm steckt tatsächlich steckt meiner Meinung nach in ihm sehr viel mehr noch drin, was er auch teilweise gezeigt hat. Den hätte ich auf jeden Fall höher eingeschätzt als Lovro Kos. Also ich schreibe mal hin um Platz 20. So, dann kriegst du noch eine Dame von mir. Wir gucken ein bisschen, dass uns die Zeit nicht davon rennt. Ich würde sagen, oh Gott, das ist echt nicht so einfach. Warte mal, jetzt habe ich meinen Zettel schon hier verloren. So, Yuki Ito.
Oha. Also es hat mich sehr überrascht, dass sie so weit vorne ist, obwohl, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist wirklich schwer mit Sarah Takanashi. Sie ist halt nicht mehr die Beste, da kommt ein neues Zeitalter vielleicht auch. Ich gehe davon aus, dass sie definitiv die beste Japanerin sein wird, Yuki Ito, in der neuen Saison. Also da, das ist auch nicht allzu schwer, aber ich schätze das wirklich sie sehr, sehr stark ein. Ob sie jetzt in den Top 4 auch wieder zu finden ist, weiß ich nicht genau. Doch, ich würde sie definitiv Top 5
Top sagen. 5?
Ja.
Okay. Ist auch gerade erst japanische Meisterin geworden.
Mhm. Okay. Du hast bei mir noch einen Mann offen und ja, da habe ich auf meiner Liste Johann André Tande. Nee, der ist nicht mehr mit dabei.
Der ist leider noch nicht mehr da.
Johann André Vorfang, Mann.
Oha. Oh, den finde ich auch super schwer einzuschätzen, ne? Ja. Weil der einfach auch schon so lange dabei ist und ich weiß gar nicht, wo war der denn im letzten Jahr?
Siebter ist er geworden.
Ehrlich, siebter geworden? Mhm. Wow, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Mhm. Oh, krass. Ja, dann kann der das bestimmt wiederholen. Dann setze ich den auch mal irgendwo zwischen 5 und 10.
Ja.
Auch wenn es mich wundern würde. Aber für mich ist er ähnlich wie bei den Damen Yuki Ito. Irgendwie vorne mit dabei, aber so richtig am Ende denkt man, ach, guck mal, krass.
Ne? Ja, genau.
So, dann kriegst du von mir abschließend noch eine Frau. Und natürlich, wie könnte es anders sein, wird das für mich sein Katharina Schmid.
Mhm. Okay, damit habe ich gerechnet.
Ja.
Dass sie letztes Jahr nicht so eine gute Saison hatte, hat uns, glaube ich, alle überrascht. Sie ist 10. nur im Gesamtweltcup geworden. Ja, da stellt sich sie viel besser ein. Also ich glaube auch, also man hat es ja auch in dem Continental Cup in Trondheim gesehen. Ich meine, ja, da waren ja viele namhafte Springerinnen dabei und sie hat beide Male gewonnen. Sie ist, glaube ich, sehr, sehr gut drauf. Ich sehe sie definitiv in den Top 3. Also, kann überambitioniert sein, aber eine Katharina Schmid gehört vorne mit dabei und auch in die Top 3.
Aber hinter Eva Pinkelnick? Vor oder hinter Eva Pinkelnick?
Was nee, hinter. Hinter?
Hinter?
Mhm.
Okay.
Ja.
Gut. So. Dann haben wir eigentlich alle. Du musst mir noch sagen, wer du glaubst, dass der Herren-Gesamtweltcup-Sieger wird. Bei den Frauen hast du Eva Pinkelnick gesagt?
Ja. Bei den Herren, ich würde so gerne auch Andreas Benninger sagen. Aber ich gehe auch mit Andreas Wellinger.
Wow.
Wir müssen das manifestieren.
Ich habe das alles mitgeschrieben hier.
Ja. Und das, man kann es auch nochmal nachhören, das ist es ja.
Unumstößlich. Ja. Ich glaube, es
Wen
ist
hast du?
Ich habe ja auch Andreas Wellinger bei den Herren gesagt. Ja. Und bei den Frauen gehe ich auch mit Eva Pinkelnick.
Okay.
Ja. Ich glaube, okay, sie ist so ein Monstrum.
Ja, also.
Genau.
Schauen wir mal, wie gut wir
schauen
liegen.
Schauen wir mal.
Und wie gesagt, wir werden es uns definitiv vorholen am Ende der Saison, wenn wir die Saison nochmal Revue passieren lassen, auch nochmal zu gucken, wie es wirklich ausgegangen ist für die Leute. Wir freuen uns natürlich für jeden, den wir schlechter eingereiht haben, dass er auch viel, viel besser ist, dass er uns
Absolut.
Überrascht und dann sind wir natürlich umso glücklicher drüber. Ja, es ist wirklich, man kann nur sagen, wir sind auch froh, dass es so ist, dass man nicht sagen kann, der wird sowieso wieder gewinnen oder sonst irgendwas. Es ist bei beiden sehr, 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 sehr spannend und sehr, sehr eng und alles. Wir haben tolle Athletinnen und Athleten und ich glaube, es wird eine absolut geile Saison mit verdienten Gesamtweltcup-Siegern und ich bin heiß wie Frittenfett.
Okay. So, ich würde sagen, das sind perfekte Abschlussworte. Ja.
Heiß wie Frittenfett.
Heiß wie Frittenfett, so wird diese Folge heißen.
Ja.
Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir treffen uns alle zum Saisonstart in Lillehammer vor unseren, wie auch immer, Endgeräten und dann auch bald wieder hier auf unserem Kanal. Bis dahin.
Genau. Bis dann. Ciao.
Tschüss.